eben auch da werden ja offenbar wirklich tatsächliche politische Geschehnisse thematisiert, die man jetzt natürlich als Europäerin jetzt, wenn man da jetzt nicht total eingelesen ist und viel Ahnung hat, gar nicht in dem Ausmaß verstehen kann. Und trotzdem findet man eine Ebene, auf der man sich irgendwie identifizieren kann, als Stichwort Kapitalismus oder Ausbeutung, wie auch immer. Und so ähnlich, glaube ich, wenn auch nicht ganz so brutal, ist es bei der Ladenhüterin.
Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge von Kantinengespräche. Heute wieder zur Reihe Landestheater liest und ich darf wieder die liebe Christina Constanze Polzer hier begrüßen.
Hallo und ich begrüße wieder die liebe Lisa Koller.
Hallo. Und hier bedeutet heute nicht im Tiroler Landestheater gemeinsam, sondern ich habe die Christina auf meinem Bildschirm und sie hat, glaube ich, mich auf ihrem Bildschirm auch.
Genau so ist es.
Ja, und wir kommunizieren heute online. Ja, wir haben letztes Mal über Geschichten mit Marianne von Xaver Bayer gesprochen. Heute kümmern wir uns um die Ladenhüterin von Sayaka Murata. Für alle, die den Podcast das letzte Mal nicht gehört haben, das solltet ihr übrigens dann nachholen, werde ich jetzt ganz kurz drüber sprechen, in was es denn in der Ladenhüterin geht, beziehungsweise wer denn eigentlich die Autorin ist, die dieses tolle Werk geschrieben hat. Sayaka Murata ist eine japanische Schriftstellerin und wurde 1979 in Inzai geboren. Als Kind las sie gerne Science-Fiction-Bücher und nachdem sie in der 4. Klasse einen Roman handschriftlich verfassen wollte, hatte ihre Mutter ihr ein Textverarbeitungsgerät gekauft. Also hat sie schon sehr früh begonnen, als Schriftstellerin zu arbeiten, bereits in der 4. Klasse. Muratas Familie zog dann nach Tokio um und dort studierte sie auf verschiedensten Universitäten. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, wir wissen nicht genau was, aber wir vermuten kreatives Schreiben. Ja, und in ihrer Schriftstellerkarriere, also währenddessen, jobbte sie unter anderem als Aushilfskraft in einem Kombini. Ein Kombini ist ein kleines Geschäft, in dem man Verschiedenstes kaufen kann, Lebensmittel, aber auch verschiedenste Haushaltswaren. Ja, Christina, warum ist denn das so interessant, dass die Autorin des Buches in einem Kombini arbeitet oder arbeitete?
Naja, weil sie genau das auch den Job ihrer Hauptfigur sein hat lassen. Also Arbeitskraft, Aushilfskraft in einem Kombini zu sein.
Deswegen heißt oder unter anderem das Buch auch Die Ladenhüterin.
Genau.
Ja, aber die Ladenhüterin selbst war keine Ladenhüterin. Sie wurde 650.000 Mal allein in Japan verkauft und in etliche Sprachen übersetzt. Ja, und das ist sicher kein Zufall, gibt das Buch eben auch Einblick in die japanische Psyche und in eine Gesellschaft, in der das Funktionieren am Arbeitsplatz und die Konventionen gesellschaftlichen Zusammenlebens alles andere dominieren. Sayaka Murata zeichnet das Bild einer modernen, kapitalistischen, gefühlskalten Welt, in der jeder Mensch seine definierte Rolle zu spielen und seinen Platz einzunehmen hat. Christina, würdest du das so unterschreiben?
Ich würde es definitiv, soweit ich das aus einer europäischen Sicht tun kann, unterschreiben. Wobei ich glaube, dass es da immer noch mehr gibt, was man, wenn man jetzt wirklich Teil dieser japanischen Gesellschaft ist, noch mehr verstehen kann, wenn sie jetzt wirklich die japanische Psyche, wie du es gerade beschrieben hast, adressiert und beschreiben will. Eben wahrscheinlich ähnlich wie jetzt, um Squid Game zu nennen, ähnlich wie bei Squid Game, was so einen Hype ausgelöst hat um den gesamten Erdball herum, aber was sicher noch in Korea selber eine völlig andere gesellschaftspolitische Bedeutung hat, weil einfach so viel drin vorkommt, was man wahrscheinlich in dem Ausmaß gar nicht begreifen kann, wenn man nicht von da ist. Hast du da spielende Kinder im Hintergrund oder was ist da los bei dir?
Ja, tatsächlich sind da Kinder... in meiner Nähe. Aber
die
das
Arbeit
ist gut.
Mit Kindern und Tieren, gell? Schwierig.
Am Theater sind wir ein kleiner Mikrokosmos. Da gibt es Tiere, Kinder. Nee, aber das stimmt, was du angesprochen hast. Squid Game ist gerade für alle, die es nicht kennen, die erfolgreichste Netflix-Serie und scheint sogar die erfolgreichste Serie überhaupt zu werden, wie ich jetzt mal in den Nachrichten gehört habe. Und ja, da geht es um eine Gesellschaft, um die koreanische Gesellschaft und um so eine Art Dystopie, wo Menschen gegeneinander antreten in einem ja fast Saw-artigen Spiel, wo auch nur ein Mensch am Ende überleben kann. Ja, sehr dystopisch.
Genau, aber eben auch da werden ja offenbar wirklich tatsächliche politische oder politische Geschehnisse thematisiert, die man jetzt natürlich als Europäerin jetzt, wenn man da jetzt nicht total eingelesen ist und viel Ahnung hat, gar nicht in dem Ausmaß verstehen kann. Und trotzdem findet man eine Ebene, auf der man sich irgendwie identifizieren kann, jetzt Stichwort Kapitalismus oder Ausbeutung, wie auch immer und so ähnlich, glaube ich. Wenn auch nicht ganz so brutal, ist es bei der Ladenhüterin. Weil natürlich jetzt dieses Ausmaß an Druck, das da thematisiert wird in dem Buch, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es in Europa so massiv vorhanden ist. Aber diesen Zwang, seinen Platz zu suchen und dass man da auch massiv unter Druck gesetzt wird und diesen Platz auch zu finden und was Wertvolles, Richtiges, Tolles mit seinem Leben zu machen, der ist absolut vorhanden. Und das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich finde es auch total spannend und schön, dass die Hauptfigur in dem Roman offenbar am autistischen Spektrum
Also warte mal, bevor wir, also würdest du sagen, wenn du das jetzt vergleichst eben, oder wenn du sagst, diese politische Ebene, findest du, dass die Hauptfigur diejenige ist, die unterdrückt wird oder diejenige ist, die Leid erfahren muss durch ein politisches, durch ein gesellschaftliches System?
Ich glaube, wir schauen durch ihre, oder wir erleben das aus ihrer Perspektive, aber ich glaube, es ist jetzt eine von vielen. Und wir treffen ja auch noch andere, die unter demselben Druck stehen und bei denen sich das anders äußert und eigentlich auch letztlich ihre gesamte Familie, die nur damit
okay,
halt
da müssen wir jetzt, glaube ich, mal einhaken, weil sonst keiner weiß, worum es geht. Also Keiko Furukura ist die Ladenhüterin. Sie arbeitet schon seit Jahren in einem Kombini, also in diesem kleinen Geschäft und ist eigentlich schon zu alt dafür. Also ihre Familie und ihre Freunde sagen ihr ständig oder fragen sie ständig, warum sie denn noch aus Aushilfe arbeite. Sie hat doch studiert und sie könnte schon längst irgendwas anderes machen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, zumindest gesellschaftlich gesehen, ist, dass sie keine Familie und keinen Mann hat. Und sie wird ständig von allen gefragt, was denn ihre Zukunftspläne seien. Und sie sei ja schon über 30. Und was denn der Grund sei. Und sie überlegt sich immer wieder neue Ausreden, auch gemeinsam mit ihrer Schwester, warum sie denn noch in einem Kombini arbeite und warum sie noch keine Familie gegründet habe. Aber eigentlich ist sie total okay damit. Eigentlich liebt sie den Beruf und liebt es, in einer Struktur zu sein, wo sie genau weiß, was sie wann wie machen muss, wo alles funktioniert und wo alles am Ende des Tages aufgeräumt ist. Und sie lebt quasi für diesen Kombini. Sie lebt für diesen und in diesem und ist eigentlich glücklich damit. Aber die Gesellschaft lässt ihr dieses Glück irgendwie nicht.
Das ist ja auch ein schönes Bild, oder? Also man hat selber eigentlich, ist total im Reinen mit sich. Ich meine, sich auch eine Idealvorstellung, aber man ist total zufrieden mit der Wahl, die man getroffen hat, man kann drin aufgehen, aber der Druck von außen wird halt immer größer, weil das ist auch das Spannende, es gab ja einen Punkt in dem Leben von Keiko, wo alle das total honoriert haben, dass sie da jetzt in diesem Kombini arbeitet und dass sie endlich was gefunden hat und dass sie genau das, es wird, also das war, hat übereingestimmt. Sie hat einen Platz gefunden, wo sie hingehört, wo sie arbeiten kann, wo sie aufgehen kann, wo sie aufblühen kann. Und das hat eine Zeit lang hat das ganz gut gemeinsam funktioniert. Und auf einmal war das dann nicht mehr genug. Auf einmal muss man dann wieder weitergehen und wieder was entsprechen und in diese vorgefertigte Norm passen.
Immer mit dem Beigeschmack, ja. Es war schön, dass du das jetzt machst, aber das ist quasi nur ein Sprungbrett fürs Nächste. Als Aushilfe in einem Kombini zu arbeiten, ist gesellschaftlich nicht anerkannt oder angesehen.
Genau. Und dann auch noch alleine und man eben, wie du es eh auch angesprochen hast, ohne Mann, ohne Es ist ja auch so dieses total, dieses Bild von, man ist eben nur mit Ehemann und mit Kind letztlich dann vollständiger Mensch irgendwie. Und bis dahin ist man nur so am Weg dahin sozusagen. Also hat sich mir auch so stark vermittelt, dass es halt eben diese Normen gibt, in die man halt passen muss. So.
Ja, obwohl ich muss sagen, das ist was, das finde ich jetzt schon, also kulturell oder gesellschaftlich divergent zu unserer Gesellschaft. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wenn ich jetzt als 32-Jährige keine Kinder habe, mich die Gesellschaft dafür läutert. Also zumindest nicht in dem Umkreis, in dem ich bin. Ich glaube, anhand dieser Geschichte ist auch irgendwie ersichtlich, dass es im asiatischen Bereich, ich kann es jetzt nur von Korea sagen, weil ich eben eine Zeit lang in Korea gelebt habe, dass es dort wirklich so ist, dass oder noch so ist, was sich für uns vielleicht anfühlt, als wären wir noch im Mittelalter, dass wenn eine Frau unter oder mit 30 noch nicht geheiratet hat, der Zug auch für sie abgefahren ist. Man heiratet vor 30 und danach, alle, die übrig bleiben, haben Pech gehabt und sind sozusagen Aussätzige.
Wahnsinn. Obwohl eben, also ja, in dem Ausmaß stimmt, das ist bei uns echt, also zumindest jetzt auch in meinem Umkreis würde ich das behaupten, nicht der Fall. Obwohl diese, wann willst du Kinder haben, Frage, die kommt schon öfter. Und das ist nicht mal ob, sondern einfach nur wann. Also die Frage, also dass es quasi Teil des Lebens zu sein hat. Aber ich würde es, vielleicht ist da auch ein bisschen ein Normdenken dabei, keine Ahnung, aber eben in dem Ausmaß, wie du es gerade beschrieben hast, niemals. Also das.
Ne. Und gibt's was dich eigentlich an der Geschichte von Keiko berührt hat oder inspiriert hat, weil du ja letztes Mal gesagt hast, es ist jetzt eins deiner Lieblingsbücher?
Ja, also ich hab's wirklich, das ist eins meiner Highlights gewesen. Also erstens fand ich so, also wie es geschrieben ist, es ist wirklich eines dieser Bücher, man taucht so ein und man hat wirklich das Gefühl, man steht da mit ihr in diesem Konbini und kennt sich dann irgendwann da drin auch aus und so. Also sie kann das so wahnsinnig lebhaft, das wird so wahnsinnig lebhaft beschrieben. Es ist einfach ein Genuss, es ist zu lesen. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite finde ich das einfach eine unglaublich bewegende Geschichte von dieser Frau, die merkt, sie passt nicht rein und die trotzdem irgendwie nicht müde wird. Ja, ich meine, sie schwindelt sich so ein bisschen durch, was ich dann auch eigentlich geil finde, weil sie eben nicht total gegen ihre Intentionen oder gegen ihre Impulse geht, sondern sie versucht sich so irgendwie durchzuschwindeln, dass sie eben eigentlich das machen kann, was sie machen will, aber dass es quasi nicht auffällt, dass es nicht reinpasst. Und eigentlich finde ich das total gewieft und irgendwie, irgendwie eine schöne, starke Geschichte.
Ich muss sagen, das war auch das, was mich berührt hat oder fasziniert hat, dass sie sich dagegen stellt, dass sie zwar nicht im Außen, weil sie irgendwie begreift, okay, sie muss da irgendwie mitspielen, damit sie durchkommt, damit sie nicht noch weitere unangenehmere Situationen erzeugt, weil es ist ja total unangenehm, wenn sie jemand auf das anspricht. Deswegen überlegt sie sich Dinge, die sie sagen kann, damit sie diesen Situationen entweichen kann. Und wie du sagst, dieses Durchschlängeln und dieses so, ich gebe euch, was ihr wollt, damit ihr mich in Ruhe lasst.
Genau.
Und mich einfach in meinem Leben so leben kann, wie ich das möchte. Das fand ich sehr, sehr schön.
Also, das fand ich eben. Und sie ist so unbeirrt. Also man spiegelt ihr ständig mehr oder weniger, dass es peinlich ist, was sie da macht und dass das nicht genug ist und dass es lächerlich ist, dass sie jetzt noch in diesem Konbini als Aushilfe arbeitet. Und dir ist das komplett egal. Dann denkt sie so, ja und, aber ich mag das. Es ist genau das, worin ich aufgehe. Es fühlt sich richtig an. Also und sie ist so unbeirrt darin, das finde ich schön.
Ja, und das Interessante ist ja, dass sie dann auch, also bezüglich der Männerthematik, sich dann einfach irgendeinen Trottel aussucht, der auch das gleiche Problem hat, dass er noch alleinstehend ist und ihn einfach bei sich wohnen lässt, damit die Leute nicht mehr fragen. Das bedeutet dann für alle, ja okay, der wohnt bei ihr, das heißt, die haben irgendwas miteinander und alle wissen, dass es ein Trottel ist. Alle wissen das, weil der auch in einem Kombin eine Zeit lang gearbeitet hat. Mhm. Aber sie sagen, mega toll, dass du einen Mann hast, egal was das für ein Trottel ist.
Es ist komplett egal, was es ist. Ja, voll.
Egal, wie schlecht er dich vielleicht unter Umständen behandelt, aber du hast einen Mann. Yay!
Genau. Aber ja, also ich würde auch sagen, das sind so die Dinge, die ich wirklich berührend fand dran irgendwie. Was es sich so nimmt, so along the way, das könnte passen und das brauche ich auch noch und das, damit komme ich durch und das hilft mir, ja, durchzukommen. Und das ist total, ja.
Auf der anderen Seite auch irgendwie traurig, dass sie quasi Dinge opfern muss, damit sie so leben kann, wie sie möchte. Mhm. Dass sie zum Beispiel eben ihre Wohnung mit jemandem teilt, den sie eigentlich gar nicht mag, damit sie die Leute nicht dauernd nerven. Das sind schon so Sachen, die ja ich nicht nur berührend fand in dem Sinne, dass ich mir dachte, oh toll, you go girl, sondern wo ich auch dachte, ja, oh, das ist hart. Das ist richtig, richtig hart. Das arme, arme Mädchen.
Ja, voll.
Wie du vorher schon angesprochen hast, es wird zwar nie thematisiert, aber man hat das Gefühl, dass ihr in gewissen Bereichen die Empathie fehlt. Das heißt, es lässt auch vermuten, dass sie vielleicht autistische Veranlagungen hat.
Aber nicht nur das, eben dieses Fehlen von Empathie, sondern auch dieses unglaubliche Talent in bestimmten Bereichen und eine überbordende Genauigkeit in bestimmten Bereichen oder eine wahnsinnige Wachheit für Geräusche zum Beispiel oder so. Sie ist das sehr, sehr präzise. Und also das alles kombiniert lässt eben vermuten, dass sie dahingehend, also dass sie am Spektrum ist.
Und das heißt, ihr fehlen quasi auch die Instrumente, um in einer Welt umzugehen, die nicht so fühlt und sieht und begreift wie sie. Was es ja nochmal tragischer macht.
Das heißt, sie könnte ja sowieso nie zu 100% unter Anführungszeichen, unter großen Anführungszeichen dazugehören,
ja,
weil sie sowieso was hat, was sie massiv unterscheidet, was sie nicht wegmachen kann, weil das Teil von ihr ist.
Genau. So. Aber ich finde auch ganz interessant, dass sie, und das habe ich auch in einer Doku mal gesehen, wo es auch drum gegangen ist, um Menschen, die im Spektrum sind, dass sie sich Verhaltensweisen einfach abschaut, von klein auf. Schaut sie, was andere Leute machen, um dieses oder jenes zu erreichen und spiegelt dann die Leute die ganze Zeit. Genau. Ohne dass sie bewusst ist oder sie sagt dann auch zwischendurch oder immer wieder, sie hat keine Ahnung, warum sie das gerade macht.
Ja, genau.
Aber sie weiß.
Sie hat es gesehen.
Genau. Sie muss das machen oder das sagen, damit sie das bekommt.
Genau. Voll.
Ja. Und so geht es auch, glaube ich, ganz vielen Leuten, die im Spektrum sind, wenn es eben um zwischenmenschliche Beziehungen geht, sowas wie Dating oder auch Freundschaften, die sich schwer tun, des Öfteren Subtexte zu lesen.
Vor absolut, aber ich glaube, das kann man eben auch noch abstrahieren, um dann nochmal anders drauf zu schauen und zu sagen, vielleicht gibt es das auch jetzt einfach in der Gesellschaft, wenn ich in so einer vielleicht stark kapitalistisch veranlagten Gesellschaft, dass ich Dinge tue, die ich einfach gesehen habe um mich herum, die passieren. Ich habe eigentlich keine Ahnung, warum ich sie tue, aber ich tue sie, weil ich merke, okay, wenn ich das tue, folgt das darauf und dann habe ich das Dritte als Resultat davon. Weißt du, also was ich meine?
Auswendig also, gelernte Strukturen,
genau,
um zu einem Ziel zu kommen. Einem genau. vermeintlichen Ziel natürlich.
Genau, also um diesen Autismus jetzt quasi nochmal als etwas zu sehen, was vielleicht jeder von uns kennt, um sich halt irgendwie zurechtzufinden, dass man ja. Dinge tut, wo man eben eigentlich nicht genau weiß, warum sie so sind, wie sie jetzt stattfinden.
Ja, gelernte Muster, gelernte genau. Normen. Ja, es ist, finde ich, also unglaublich gesellschaftspolitisches ja. Werk. Unbedingt lesen, unbedingt in die Wagnerische gehen und sich das Buch grabben.
Und das ist wirklich, ist auch ganz dünn, man hat es schnell gelesen. Es
total.
Ist, und es ist super geflutscht. Zugänglich. Ja, wirklich. Und also es ist auch wirklich neben all diesem durchaus schweren gesellschaftspolitischen Inhalt einfach wirklich ein Genuss, es zu lesen, weil es so toll geschrieben ist. Also ja. ja.
Große Empfehlung. Und apropos Wagnerische, wie vorher schon angekündigt.
Schöne Überleitung.
Ja, wird eine Lesung stattfinden und zwar in Kooperation mit dem Tiroler Landestheater.
Das sind wir.
Christina,
was
ja,
für ein Zufall.
Wir. Und Christina, die mir bildlich gegenüber sitzt, also durch durch die Kamera gegenüber sitzt, wird dort lesen. Juhu.
Das bin ja ich, was für ein Zufall.
Ja, Christina, am 22. um 19.30 Uhr wird eine Lesung ja. in der Wagnerischen stattfinden. Was für eine Lesung denn? Erzähl mal.
Oh, eine ganz tolle. Und zwar eine Lesung des Queen's Gambit oder des Damen Gambit. Und da haben sicher einige entweder sogar das Buch gelesen oder die Serie gesehen, die ja großartig verfilmt wurde und in der es um Schach geht. Und nicht nur darum, sondern auch wieder um, wie geht man mit wahnsinnigem Talent um? Was bedeutet das, unglaublich begabt zu sein in einem bestimmten Feld? Und was hat dieser Druck für Auswirkungen etc. pp.? Ich übergebe. Lisa.
Ja, klingt total spannend. Ich habe auch nur die Serie gesehen, das Damen Gambit. Ich habe es mir, glaube ich, auf Englisch angeschaut. The Queen's Gambit war eine wirklich tolle Serie. Ich wusste nicht, dass es auf einem Roman basiert. Also, dass die Serie auf einem Roman basiert. Und freue mich total, Einblicke zu bekommen in das Buch. Und zwar wird eben am 22. November, wirst du gemeinsam mit Sarah Nunez, auch einer Schauspielerin aus unserem Ensemble, aus der Romanvorlage vorlesen, und zwar von Walter Tevis, aus dem Jahr 1983. Das heißt, das Buch ist auch gar nicht so neu. Und sehr cool, dass Netflix dann 2020 die Serie rausgebracht hat. Im Oktober 2020 kam sie raus. Genau.
Das ist auch eine schöne Geschichte. Ich habe mir da das Making-of angeschaut, weil eben das Buch offenbar, das war schon länger Thema, ob man das verfilmt. Und zuerst hat es geheißen, ja, ob man da vielleicht einen Spielfilm draus macht, und dann doch nicht, dann Serie, ja, weiß man nicht. Und dann kam jemandem die Idee zu sagen, ja, machen wir doch eine Miniserie draus.
Stimmt, es ist eine Miniserie, wichtig
genau.
zu erwähnen.
Also jetzt nicht 37 Staffeln mit 5000 Folgen, sondern es sind, glaube ich, echt 7, 8 Folgen oder was, und 40 Minuten, 50 Minuten. Und das ist, glaube ich, wirklich das perfekte Format dafür, und es ist wirklich schön geworden. Also auch die Serie sehr zu empfehlen.
Ja, sehr spannend. Also man erlebt quasi, wie ein Mädchen, das, wie du vorher schon gesagt hast, überaus begabt ist, von klein auf lernt, Schach zu spielen, und zwar von einem Hausmeister, was auch ganz entzückend ist, diese Geschichte, und dann einen Wettbewerb nach dem anderen gewinnt.
Genau.
Die Spannung wird dadurch erzeugt, dass man sich fragt, okay, wie weit bringt sie es denn?
Ja.
Wie weit schafft sie es quasi von der Pike auf, als kleines Kind irgendwie im Keller gespielt, hin zur Schachweltmeisterin? Schafft sie das wirklich? Das Einzige, was nie in der Serie erwähnt wird oder nie gezeigt wird, wie sie denn wirklich Schach spielt. Also das ist was ich mir in der Serie gedacht habe. Ich würde gerne wissen, was sie genau macht. Also man lernt jetzt nicht Schach spielen durch die Serie. Sie sagt zwar, was sie tut, also in Worten, aber für Nicht-SchachspielerInnen ist es schwer nachzuvollziehen.
Absolut, ja. Aber es ist eben auch spannend, wie da eben diese Spannung erzeugt wird. Und eben, was ich auch schön finde an der Geschichte, ist, dass es jetzt, erstens versteht man wirklich, warum Schach Sport ist. Also du denkst, du konsumierst das quasi, denkst du, ach so, ja, jetzt, ich habe es jetzt kapiert. Warum man das als Sport kategorisiert, ist das eine. Und das zweite ist, dass es auf der einen Seite geht es um diesen Sport, aber auf der anderen Seite geht es halt wirklich um alles drumherum. Also um, was es wirklich bedeutet, in dieser Runde, in dieser Schachspielerinnenrunde quasi verankert zu sein und da von Wettbewerb zu Wettbewerb zu fahren und diesem Druck ausgesetzt zu sein. Und
sie ist auch also, die einzige Frau, oder? Oder halt
genau,
eine der wenigen
es
Frauen.
Es war wirklich zu der Zeit, wo das spielt, also wo die Geschichte erzählt wird, war das ja offenbar überhaupt nicht üblich, dass Frauen Schach spielen, und das ist nochmal ein anderer Aspekt, dass sie sich da wirklich als Frau auch durchsetzt. Also es gibt neben dem Schachspiel tatsächlich quasi noch sehr, sehr viel drumherum, was einfach thematisiert wird und was sehr, sehr spannend ist.
Ja, wir beziehungsweise ich freue mich auf jeden Fall schon auf diese Lesung. Und was auch interessant ist, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist, dass die Schachgroßmeisterin und Europameisterin Regina Teißl-Pokorna anwesend sein wird. Also das heißt, es gibt nicht nur zwei SchauspielerInnen, die aus dem Roman vorlesen, sondern auch eine Fachfrau, die eventuelle Fragen auch beantworten kann.
Ja, das ist toll. Und gegen die man schön verlieren kann wahrscheinlich, wenn sie Lust hat auf eine Partie.
Ah ja, das wäre ja toll.
Wenn man Lust hat zu verlieren,
Schauspielerin
ist
gegen
da.
Schachmeisterin.
Oh mein Gott, das kann nicht lange dauern. In zwei Zügen Schachmatt geht das wahrscheinlich.
Ja gut, dann freuen wir uns sehr, euch hoffentlich bei dieser Lesung in der Wagnerischen zu sehen und mit dem einen oder der anderen von euch auch zu plaudern.
Das wäre schön.
Das wäre total schön. Und hiermit verabschieden wir uns und ja, bis in baldiger Bälde.
Bis in baldiger Bälde.
Tschüss.
Tschüss.
Kantinengespräche. der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.